Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Was für ein Glück. Was für ein Glück ist es bitte, dass wir befreit worden sind. Das muss man einfach so sagen. Dass wir befreit worden sind vom Nationalsozialismus. Oder zumindest von der Herrschaft der Nationalsozialisten. Fairerweise muss man sagen, Nationalsozialismus gibt es bis heute, wie wir leider wissen. Aber es ist eben ein Glück, dass wir von der Herrschaft der Nationalsozialisten befreit wurden. Nicht nur, weil wir darüber glücklich sein dürfen, ein freies Leben in Frieden zu führen, dass ganze Generationen das übrigens nicht anders kennenlernen mussten, sondern es ist auch ein Glück, dass das überhaupt gelungen ist. Ja, denn dafür musste sich ein großer Teil der Welt zusammenraufen, den Nazis gemeinsam ein Ende zu bereiten. Und es musste ihnen obendrein auch noch eine der größten militärischen Operationen aller Zeiten glücken. Die größte Invasion der Kriegsgeschichte. Die Landung der alliierten Truppen in der Normandie. Gold Juno und Omaha Beach, habt ihr vielleicht schon mal gehört, der D-Day vor 80 Jahren, die Befreiung Europas.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Grüß dich, Private von Hellfeld.
Ja, sei gegrüßt.
Und erst noch ein guter und passender Hinweis übrigens an der Stelle. Denn Matthias, wir sind am 15. Juni in Berlin im Humboldt-Forum. Für euch da draußen live auf der Bühne. Ihr könnt sehr gern vorbeikommen. Und das wird eine Art Fortsetzung unserer heutigen Folge eigentlich.
Ja, das Thema ist nämlich Bilder, die lügen, wie wir von der Propaganda sozusagen veräppelt werden. Also wir beschäftigen uns mit Propaganda, mit gefälschten Bildern, mit Fake News und wie man sie erkennt. 19 Uhr geht's los, am 15. Juni im Humboldt-Forum in Berlin. Anmelden könnt ihr euch auf der Homepage vom Humboldt-Forum.
Propaganda nämlich, deshalb meinte ich das gerade mit der Fortsetzung, die spielt auch heute bei uns eine ziemlich große Rolle. Eine große Rolle rund um den D-Day. Das ist der 6. Juni 1944, Matthias. Die Alliierten landen in der Normandie, eine Aktion mit langem Vorlauf.
Ja, wenn du so willst, geht die eigentlich schon los mit Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939. Und anfangs, da sah es ja so aus, als wenn die Deutschen ganz Europa überrennen würden. Polen, Frankreich, Dänemark, Norwegen, die Benelux-Staaten. Mhm. Und viele dachten, das geht so weiter. Dann kam 1940 das Unternehmen Seelöwe mit dem Ziel der Invasion Englands. London wurde bombardiert, der Feuersturm über London, das war am 29. Dezember 1940. Aber die Invasion der Insel, die scheiterte und im Juni 1941 ging es dann weiter mit dem Unternehmen Barbarossa. Mhm. Das war der Codename für den Überfall auf die Sowjetunion. Anfangs wieder sehr, sehr schnelle Erfolge und die deutsche Wehrmacht stand im Oktober 1941 schon vor den Toren von Moskau. Das war wirklich, und das kann man nicht anders sagen, ein angsteinflößendes Szenario für die europäischen Länder.
Zu dieser Operation Barbarossa haben wir auch schon mal eine Stunde History gemacht. Findet ihr in unserem Feed, in unserem Archiv, wenn ihr danach sucht. Und jetzt muss man sich vergegenwärtigen, Matthias, dass es zu dieser Zeit das, was wir jetzt heute meistens unter den Alliierten verstehen, noch gar nicht gibt. Also die Gegner Nazi-Deutschlands waren noch nicht wirklich organisiert.
Das war alles sehr, sehr kompliziert am Anfang. Stalin hat immer schon darauf gedrängt, gemeinsame Sache gegen Deutschland zu machen. Churchill irgendwie notgedrungen auch. Aber Churchill befand, dass Hitler das erste und Stalin das zweite Problem für Europa ist.
Dann schwer, gemeinsame Sache zu machen.
Das ist dann schwer. Und die Amerikaner haben sich übrigens rausgehalten, bis Pearl Harbor am 7. Dezember 1941. Da zerstörten die Japaner einen Großteil der dort lagernden amerikanischen Flotte. Das war ein traumatisches Erlebnis, wie heutzutage ungefähr 9/11. In den USA gingen dann rassistische Ressentiments gegen die Japaner los nach dem Motto, wir haben Angst vor der gelben Gefahr. Churchill überredete die USA, in den Krieg einzutreten. Die Kriegserklärung an Japan erfolgte dann am 8. Dezember 1941. Und vier Tage später erklärten Deutschland und Italien den USA den Krieg. Und damit waren die Vereinigten Staaten von Amerika Teil des Krieges in Europa. Und das, das kann man im Nachhinein gut sagen, war ein Gamechanger.
Denn damit hatten wir die Big Three zusammen, die drei großen Alliierten, England, Sowjetunion und die USA gegen Deutschland und Japan. Matthias, der Krieg fand in Europa statt, klar, auch im Pazifik. Ja, welche Strategie verfolgten die Alliierten denn aber hier in Europa?
Also erstmal wollten England und die USA ein gemeinsames Kommando bilden. Eine der ersten gemeinsamen Konferenzen, das fangen Eine der ersten gemeinsamen Konferenzen fand Anfang März 1942 statt und der Beschluss war, eine Landung in Frankreich zu versuchen, um den Zusammenbruch der Sowjetunion zu verhindern. Kurz danach reiste der sowjetische Außenminister Molotow nach Washington und London und erklärte dort sozusagen die Notwendigkeit einer zweiten Front im Westen, um die Schlagkraft der deutschen Wehrmacht aufzuteilen und somit zu schwächen. Die Alliierten, die waren sich im Prinzip im Ziel einig. Im August 1942 dann der erste Versuch, der schlug allerdings fehl in der Normandie. Über 1000 tote Soldaten, 119 alliierte Flugzeuge und mehr als 2000 Kriegsgefangene. Also das war schon eine herbe Schlappe und die führte eben zu der Erkenntnis, dass die Alliierten 1942-43 noch nicht in der Lage waren, eine Invasion zu wagen.
Über diesen ersten Versuch mit über 1000 Toten sprechen wir später dann auch nochmal heute in einer Stunde History. Aber es wurde ja eben dann doch konkret, es nochmal zu versuchen, es im großen Stil zu versuchen, in Europa die Invasion zu starten.
Der Startschuss dazu, der fiel auf der Konferenz von Casablanca im Januar 1943 nach einer erfolgreichen Invasion in Nordafrika. Und dann gab es mehrere Ideen, wo man landen sollte. Es gab viele unterschiedliche Ideen, aber auch viele Widerstände unter den alliierten Militärs. Und der Durchbruch kam dann bei der Konferenz von Teheran im November 1943. Stalin, Roosevelt und Churchill, die einigten sich auf die Operation Overlord, unter dem Kommando von General Dwight D. Eisenhower, der war später der 34. US-Präsident, und General Montgomery, der das Oberkommando über die britischen Bodentruppen innehatte. Und nach einem guten Wetterbericht wurde am 5. Juni 1944 grünes Licht für die Operation Overlord gegeben.
Die Kleinstadt Caen in der Normandie liegt gute 10 Kilometer von der Küste entfernt. Durch den Ort fließt ein kleiner Fluss, die Orne. Und hier gibt es eine Brücke, die strategisch wichtig ist für den Verlauf der Invasion. Um 0.18 Uhr springen deswegen britische Fallschirmjäger über Caen ab. Wenige Minuten später landen ganz in der Nähe drei Lastensegler mit gut 80 weiteren Männern. Sie sind die ersten alliierten Soldaten, die am 6. Juni 1944 auf französischem Boden landen. Ihr Auftrag? Sich sammeln, die Brücke besetzen und dabei möglichst wenig Aufsehen erregen.
So, das war das Erkennungssignal für die Fallschirmjäger in der Nacht.
Erklärt Jean Lenoir, ehemaliger Berufssoldat und heute Fremdenführer in der Normandie.
So, einmal Frage, Antwort. Und wenn nicht, dann schießen.
Die Luftlandetruppen der Alliierten bilden in dieser Nacht die Vorhut. Sie sollen die Flanken sichern, wichtige strategische Punkte besetzen und schwer erreichbare Abwehrstellungen der Deutschen zerstören. Das alles ist aber nur die Vorbereitung dessen, was wenige Stunden später unten am Strand passiert.
The coast of Normandy, whose beaches now live in history. Along this narrow stretch of sand and sea, a battle was joined between the world of freedom and the world of tyranny.
Als die deutschen Soldaten durch den Morgendunst hinaus aufs Meer schauen, sehen sie eine ganze Armada auf sich zukommen. Das Meer ist voll mit Kriegsschiffen und Landungsbooten, der Himmel voll mit Bombern und Jagdflugzeugen. Und um 5.20 Uhr beginnt das Feuer. Mit dem ersten Licht donnern knapp 270 amerikanische Mittelstreckenbomber über den Strand hinweg und werfen fast 4.500 Bomben. Die Kriegsschiffe feuern ihre ersten Schüsse auf die massiven Bunkeranlagen weiter östlich und immer mehr Landungsboote kommen an den Strand. In jedem davon stehen um die 30 Infanteriesoldaten, alle schwer bepackt mit Gewehr, Munition und etwa 40 Kilo Sturmgepäck. Ihre Überfahrt hat etwa 2 Stunden gedauert und die meisten von ihnen sind seekrank, weil die Blechbüchsen gerade mal 70 cm Tiefgang haben. Die raue See macht ihnen schwer zu schaffen und rüttelt sie bei jeder Welle ordentlich durch. Dann öffnet sich irgendwann vorne die Luke und die Soldaten sehen den Strandabschnitt vor sich. Für viele dauert der Angriff nur einige Sekunden. Dann werden sie von einer MG-Salve getroffen. Einige müssen ins Wasser springen und gehen sofort mit ihrem schweren Gepäck unter. Die meisten aber kämpfen sich vor an den Strand. Knapp 100 Kilometer breit ist das Landungsgebiet und die Generäle haben es eingeteilt in 5 Abschnitte. Juno, Gold und Sword Beach übernehmen die Briten und Kanadier. Und während sich bei ihnen die Verluste in Grenzen halten, haben die Bomber auf den amerikanischen Abschnitten Utah und Omaha Beach viele Abwehrnester der Deutschen verfehlt. Und die Folgen sind fürchterlich.
Etwas brennt und fällt vom Himmel. Es kreiselt nach unten. Das kann ein getroffenes Flugzeug sein. Sie haben einen getroffen.
Die meisten MG-Nester sind hier unversehrt. Und weil die Invasion bei Ebbe stattfindet, müssen die angreifenden Soldaten mehrere hundert Meter Sand überwinden. Sie haben nicht die Spur von Deckung, Mörsergranaten, Artilleriefeuer und Maschinengewehrsalven drohen von oben und unten im Sand vergraben lauern tausende Minen. Dazu gibt es Hindernisse aus Holz, Stahlbeton und Stacheldraht. Allein bei Omaha Beach werden innerhalb der ersten Minuten um die 4000 Amerikaner erschossen oder in die Luft gesprengt. Mehr als 170.000 Soldaten braucht es an diesem Tag, um eine Lücke in den scheinbar unüberwindlichen deutschen Atlantikwall zu sprengen. Etwa 12.000 Alliierte werden getötet oder verletzt. Auf deutscher Seite schwanken die Zahlen zwischen 4.000 und 9.000. Hitler selbst erfährt von dem Angriff allerdings erst um 11 Uhr morgens. Und dass sein Untergang damit begonnen hat, das begreift er noch nicht. Gegenüber Vertrauten meint er, die Briten und Amerikaner seien nun endlich dort, wo er sie schlagen könne.
Martin Krinner war das für eine Stunde History über den sogenannten D-Day. Die frühen Morgenstunden des 6. Juni 1944. 6.000 Schiffe habe ich gelesen, über 10.000 Flugzeuge und dann 170.000 Soldaten der Alliierten, die in der Normandie landen sollten. Die größte Invasion der Kriegsgeschichte, die Operation Overlord. Für mich ist es eigentlich alles unvorstellbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe schon Schwierigkeiten, mir 10.000 Flugzeuge am Himmel vorzustellen. Aber Herr Brem, Sie haben natürlich viele Quellen gelesen und Bilder gesehen zum Thema. Können Sie sich das irgendwie vorstellen?
Ja, zumal die 10.000 Flugzeuge ja nicht alle zur gleichen
nicht alle
Zeit
auf einmal flogen. Okay.
In der Luft ja. waren nicht? Und das Gelände ja riesengroß war. Nicht? Die Normandie ist ja eine lange, lange Küste und es mussten ja überall Einsätze geflogen werden. Also nicht? Und denken Sie mal bitte daran, der Generalfeldmarschall Rommel fuhr angesichts der immer wieder betonten Luftbedrohungsanlage noch im Juli, also 6 Wochen nach der Landung, mit einem Cabriolet, sage ich jetzt mal etwas suffisant, durch die Gegend. Okay. Was ihm natürlich dann am 17. Juli 1944 nicht gut bekommen ist. Ja. Er wurde dabei im Luftangriff dann schwer verletzt und schied dann auch aus. Nicht?
Klaus-Jürgen Brem ist bei uns zu Gast, Historiker, der das Buch geschrieben hat, Normandie 1944. Schön, dass Sie da sind, Herr Brem.
Ja, hallo nach Köln.
Also die Szenerie da bei der Landung in der Normandie, kann ich mir vielleicht nicht ganz so aberwitzig vorstellen, wie ich es am Anfang beschrieben habe, aber es muss, wenn man so einzelne Augenzeugenberichten von Soldaten liest, trotzdem ein unglaubliches Chaos, ein irrer Kriegszustand gewesen sein einfach, oder?
Also das Hauptproblem bei der Landung für die Alliierten war natürlich, wenige Soldaten, die als Erste an den Strand kamen, mussten gegen eine möglicherweise deutsche Übermacht ja erst den Raum gewinnen, ja, um dann den Rest zu landen. Also es war im Grunde eine paradoxe Situation.
Das kann im Grunde, stelle ich mir so vor, nicht reibungslos abgelaufen sein.
Das war unterschiedlich. Mhm. Also natürlich gab es einen gewaltigen Planungsaufwand und die Alliierten haben auch zweckmäßige Entscheidungen getroffen. Trotzdem kam es natürlich zu einem Chaos. Ich denke da insbesondere an den 4. Landestrand Omaha Beach, wo es ja lange danach aussah, dass die Truppen wieder zurückgezogen werden mussten. Ja, Sie müssen sich das vorstellen, die Alliierten landeten in die ansteigende Flut hinein. Nicht? Also sie wollten möglichst große Teile des Strandes haben, was natürlich auch jetzt zur Folge hatte, dass all die deutschen Hindernisse, die ja nur bei Flut funktionierten, jetzt freilagen. Und natürlich dann auch den verzweifelten alliierten Soldaten am Strand eine gewisse Deckung boten. Und jetzt, die Alliierten landeten also, zum Beispiel bei Omaha war es ganz besonders problematisch, in die ansteigende Flut wieder hinein. Das heißt also, der Strand verkürzte sich immer mehr für diejenigen, die schon vorne an den Hängen waren, aber dort nicht mehr weiterkommen. Und dann staute sich alles auf dem Küstengewässer. Mhm. Nicht? Also all die Landungsboote kreuzten da hin und her. Sie mussten dann nach vorne gefahren werden, weil sie ja wieder zurück mussten und nach einem Zeitplan dann eben die zweite und dritte Welle herantransportieren mussten. Nicht? Und das hat dann in der Tat ein gewaltiges Chaos verursacht, in das dann die deutsche Artillerie dann noch nach Kräften hineinschoss. Aber irgendwie haben die Amerikaner es im Verlaufe des Vormittags dann doch geschafft, sich am Strand festzusetzen und dann mit kleinen Gruppen die Hänge hinaufzugehen. Es gab da so Hohlwege, die waren zwar zum Teil vermint, aber das wurde gesprengt und geräumt. Und dann war man irgendwann oben auf dem Plateau und dann ging es eben weiter. Nicht? Also es war nicht so jetzt, wie das in dem Film Der längste Tag dargestellt wurde.
Unglaublich glaub, viele wurde Filme gibt es darüber, ja, ne, über diese Landung.
Ja. Das hat ja das Erinnern stark beeinflusst. Also seitdem hat man sich ja dann immer am Jahrestag da am Strand getroffen, Veteranen und Politiker. Da wurde ja gezeigt, dass also jetzt eine große Bunkeranlage gesprengt werden konnte, nicht durch besonders mutige Amerikaner. Das war so auf Omaha nicht der Fall, sondern es waren, wie gesagt, viele kleine mutige Aktionen, muss man sagen, die dann dazu geführt haben, dass sich dort die Lage dann auch zugunsten der Alliierten wendete. Auf den anderen Stränden lief das eher reibungsloser.
Okay.
Der zweite amerikanische Strand Utah, das war weiter westlich auf der Halbinsel Contentin, da wo auch die Fallschirmjäger runtergegangen sind, das war eigentlich unproblematisch. Da gab es nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, 200 Mann Verlust, aber am Omaha Beach waren es fast 5000 Tote und Verwundete auf alliierter Seite. Nee, daran können Sie den Unterschied ermessen.
Absolut. Nehmen wir nochmal das Wort reibungslos, Herr Brem. Zwischen dem Beschluss, dass man eine zweite Front in Europa braucht, und dem D-Day liegen ja so ungefähr 2 Jahre. Ich könnte mir vorstellen, also, dass die Planung dieses Tages nicht unbedingt reibungslos verlaufen ist.
Das ist ganz richtig und das hat damit zu tun, dass Briten und Amerikaner sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie der Krieg überhaupt gegen Hitler-Deutschland gewonnen werden konnte. Die Briten kämpften ja zu dem Zeitpunkt, als die Amerikaner in den Krieg eintraten, schon im vierten Kriegsjahr, hatten erhebliche Verluste erlitten in dieser Zeit. Sie kämpften in Nordafrika, nicht immer mit Erfolg. Und alles das, was man 1940 jetzt vom Dünkirchner Strand hatte retten können an Truppen, das war in der Zwischenzeit wieder überall verloren gegangen und man musste jetzt auch schon mit Truppen aus dem Commonwealth kämpfen. Das heißt also, die Briten hatten da ganz andere Vorstellungen als die Amerikaner. Sie wollten die Deutschen nicht an ihrem vermeintlich stärksten Punkt angreifen, sondern über das Mittelmeer gehen. Nicht? Also über Nordafrika, dann nach Sizilien, Italien, was ja dann 1943 auch passiert ist. Nicht? Und erst wenn die Deutschen durch den Krieg an der Ostfront nachhaltig geschwächt worden wären, dann hätte man dann auch als Mopping-up-Operation eine Landung in Frankreich in Erwägung gezogen.
Die Amerikaner wollten aber gleich loslegen.
Die wollten den Stier gleich bei den Hörnern packen. Und das war im Grunde sehr mutig, was die Amerikaner davor hatten. Denn Sie müssen sich mal vorstellen, die Amerikaner hatten vor dem Krieg eine Armee von 200.000 Mann. Die war zum Teil auf den Philippinen oder auf den pazifischen Inseln stationiert. Und war, was die moderne Kriegführung anbelangt, also mit gepanzerten Kräften, mit Luftunterstützung, der Beweglichkeitskrieg, ne, der ja auch eine hohe Flexibilität seitens der militärischen Führer erforderte, damit waren sie gar nicht vertraut. Ne. Das musste alles erst neu aufgebaut werden. Ne. Die Amerikaner hatten das dann tatsächlich geschafft, aber das war Anfang 1942 gar nicht, damit war gar nicht zu rechnen. Ne. Das, und wenn jemand,
aber
wenn
man
jemand
hat ja 1942 so eine Art Testversuch gestartet, vornehmlich mit kanadischen Soldaten, auch mal eine Invasion probiert, sage ich jetzt mal, vielleicht fürchterlich gescheitert.
In Dieppem.
Ja, genau.
Das war im August 1942.
Genau, war das eine Art Testballon oder was war das?
Das war ein Testballon, ja, das kann man sagen. Man wollte mal schauen, ob es gelang, einen größeren Hafen im Direktangriff zu erobern und wie schnell die Deutschen dagegen reagieren würden. Nicht? Und es stellte sich dann heraus, dass die Deutschen sehr stark zurückgeschlagen haben. Nicht?
Also ein Testballon mit Menschenleben.
Ja, das war im Krieg eben so. Nicht?
Jetzt findet diese Landung der Alliierten, Herr Brem, aber auch in der Normandie statt, nicht im luftleeren Raum in Frankreich. Also zwar im besetzten Frankreich, von Deutschland besetzten Frankreich, aber eben immer noch dort, wo Französinnen und Franzosen lebten. Inwieweit waren die eigentlich involviert?
Sehr stark. Es war ja Kriegsgebiet und es hätte ja eine Evakuierung stattfinden können, aber dazu hätten die Deutschen wissen müssen, wo die Landung stattfindet, selbst wenn sie sich diesem humanen Gedanken verpflichtet gefühlt hätten. Nicht? Mhm. Und so kam es aber nicht. Die Bewohner der Normandie mussten dann insbesondere im küstennahen Bereich ja in den Kellern Zuflucht suchen. Nicht? Es gab dann Kollateralschäden durch die Kämpfe, ganz klar, die Zivilisten sind dann immer betroffen, aber die stärksten Verluste unter der französischen Zivilbevölkerung, die entstanden durch die gezielten Bombardements normannischer Städte. Also die Alliierten hatten zwei Pläne festgelegt, die darauf abzielten, die Verkehrswege auf deutscher Seite zu unterbrechen. Also Brücken, Bahnlinien, Passagen durch Städte und so weiter. Also all diese Engstellen und kritischen Punkte, wo die deutsche Verteidigung dann eben Kräfte nach vorne führen würde, aus der Reserve heraus. Nicht? Das musste verhindert werden. Und deshalb hat man einen sogenannten Transportation Plan entwickelt, der eben ganz genau systematisch alle diese ausgesuchten Punkte, man kannte das ja durch Luftbilder, bombardieren sollte. Das sollte vor der Landung passieren. Also vor der Landung sollten schon die Verkehrswege auf deutscher Seite nachhaltig unterbrochen werden. Und dann als Unterstützung sollten dann noch einmal ab dem D-Day 26 französische oder normannische Städte bombardiert werden. Und alle diese Angriffe fanden auch tatsächlich statt. Und sie haben unter der Bevölkerung, man schätzt, bis zu 70.000 Tote verursacht. Tote. Also die Verletzten kämen ja dann nochmal dazu. Und erfahrungsgemäß ist das ja dann nochmal ein Mehrfaches. Nicht? Also ungeheure Verluste. Und ein französischer Autor hat darauf hingewiesen, dass es mehr Verluste auf französischer Seite durch alliierte Bombenangriffe gab, als Briten auf der britischen Insel durch deutsche Bombenangriffe getötet wurden. Im Nachhinein kommt das alles jetzt erst allmählich ans Tageslicht. Nicht? Also Sie können sich ja vorstellen, in den allgemeinen Jubelfeiern nach der Befreiung Frankreichs war das zunächst ein untergeordneter Gesichtspunkt, abgesehen von den betroffenen Familien natürlich. Aber es kommt so allmählich zum Bewusstsein, es gibt auch etliche Gedenktafeln in Frankreich, die an diese Opfer dieser Aktion erinnern. Und ganz brisant ist natürlich das Urteil sehr vieler Militärhistoriker, dass die Deutschen eigentlich durch diese Bombardements gar nicht so sehr in ihren Bewegungen behindert wurden, sodass also insgesamt diese Maßnahmen gar nicht so wirksam waren, dass es gerechtfertigt wäre, auf französischer Seite so viele Zivilopfer zu verursachen.
Die Entscheidungsschlacht um Europa, Normandie 1944, so heißt das Buch von Klaus-Jürgen Brem. Ihr habt ihn gehört in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Brem.
Ja, gerne.
Der 6. Juni 1944 war es, das Datum vielleicht an der Stelle nochmal genannt, der D-Day, der Beginn der Operation Overlord. In einem Jahr, Matthias, 1944, muss man insgesamt sagen, ein Jahr, das eigentlich die Wende gebracht hat im Zweiten Weltkrieg, weil der Krieg immer schlechter verlief, zumindest aus Sicht von Nazi-Deutschland.
Also man muss eigentlich sagen, desaströs, jedenfalls aus der Rückschau betrachtet. Die Zeitgenossen werden das übrigens nicht so empfunden haben, jedenfalls nicht alle. An der sogenannten Ostfront ging der Vormarsch der Roten Armee weiter, Leningrad wurde befreit, die deutschen Truppen auf der Krim wurden geschlagen, die Heeresgruppe Mitte mit 1,3 Millionen Soldaten wurde aufgerieben, danach folgte dann die Invasion in der Normandie und es ging weiter mit vielen verlorenen Schlachten. Am Ende des Jahres erreichten Soldaten der Roten Armee in Ostpreußen die Grenzen des damaligen Deutschen Reiches. Und das waren allesamt Katastrophenmeldungen, die eigentlich zur sofortigen Kapitulation hätten führen müssen. Mhm. Aber Hitler entschied, dass weitergekämpft wird. Das war ein schweres Verbrechen. Das letzte Jahr des Krieges kostete mehr Menschen das Leben als die Kriegsjahre zuvor.
Die Ostfront geht verloren, im Westen die Landung der Alliierten. Und mit dieser Landung der Alliierten, Matthias, hatte Nazi-Deutschland zwar auch gerechnet, aber hatte sich auch schwer verkalkuliert.
Naja, aber sie haben schon Abwehrmaßnahmen ergriffen, aber eben an einer anderen Stelle. Die Invasion erfolgte nicht an der engsten Stelle des Ärmelkanals zwischen Dover und Dünkirchen. Das wäre ja an sich naheliegend gewesen, sondern in der Bucht zwischen Le Havre und Cherbourg. Die Deutschen hatten einen gewaltigen Atlantikwall gebaut, so hieß der damals, von Nordnorwegen bis zur französisch-spanischen Grenze. Also schon ziemlich groß. Der war ausgebaut, aber eben nicht überall richtig befestigt. Am weitesten, weil man ja dachte, da findet die Invasion statt, an der Straße von Dover. Aber das war, wie wir jetzt wissen, eine Fehlentscheidung.
Dann wollen wir uns den Kriegsverlauf nach dem D-Day, also die Operation Overlord, im Folgenden auch nochmal genauer anschauen. Und das vielleicht eben auch mit einem speziellen Blick auf die deutsche Strategie. Das machen wir mit Militärhistoriker Peter Lieb. Er arbeitet am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Hallo, Herr Lieb.
Hallo, grüß Gott.
Wenn mein Kollege Matthias das eben richtig zusammengefasst hat, Herr Lieb, dann hat die deutsche Wehrmachtsführung zwar schon mit einer Invasion Europas gerechnet, aber an anderer Stelle.
Es war für die Wehrmachtführung und auch für Hitler klar, dass die Landung irgendwann einmal in diesem Krieg im Westen erfolgen muss. Mhm. Aber es war nicht ganz klar, wo die Alliierten landen werden. Also Frankreich ist groß, dazu gehört auch noch Belgien und die Niederlande, ja sogar Norwegen gehört da auch noch dazu. Es gab dann größere Diskussionen, wo eigentlich die Alliierten genau landen könnten. Und wenn man sich das genau analysiert hat, dann gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das wäre einerseits die Normandie und andererseits der Pas-de-Calais. Also der Pas-de-Calais, die engste Stelle zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland. Der Pas-de-Calais hat einige Vorteile geboten für die Alliierten. Erstens mal kürzere Übersetzstrecke. Zweitens näher direkt an Deutschland dran und vor allen Dingen am Ruhrgebiet, an dem industriellen Herzstück des Deutschen Reiches. Aber hat auch Nachteile geboten, vor allen Dingen keine großen Häfen. Die Deutschen hingegen haben gedacht, die Alliierten werden vermutlich eher hier landen, im Pas-de-Calais und weniger in der Normandie, wobei die Normandie durchaus auch im Fokus war. Andere Stellen, wie beispielsweise die Bretagne oder die französische Atlantikküste, fielen eigentlich flach von deutscher Seite. Aber man hat da trotzdem noch mit möglichen Ablenkungsangriffen gerechnet.
War das dann ein militärischer Coup, also wirklich ein überraschender Schachzug der Alliierten, etwas weiter westlicher, zwischen Cherbourg und Le Havre, also war das ja ungefähr zu landen, oder eher ein ziemlich grober militärischer Fehler der Nationalsozialisten, das falsch einzuschätzen?
Vermutlich beides. Also es ist nicht so, dass die Deutschen überhaupt nicht damit gerechnet hätten, dass die Alliierten in der Normandie landen würden. Also gerade im Mai 1944 gibt es dann nochmal vom Wehrmachtführungsstab und soll selbst von Hitler persönlich auch nochmal die Aufforderung, auch die Normandie zu verstärken. Aber es ist schon so, dass die Alliierten auch durch Ablenkungsmanöver versucht haben, die Wehrmacht und auch Hitler in dem Glauben zu lassen, dass der Angriff am Pas-de-Calais erfolgen wird.
Was würden Sie denn sagen? Ist es ein ziemlich grober militärischer Fehler der Nazis gewesen oder ist so ein Krieg in diesen Maßstäben einfach nicht planbar vielleicht auch?
Krieg ist immer verbunden mit einer ganz großen Anzahl von Unsicherheiten und das wird man niemals völlig beseitigen können, diese Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten waren gerade für die Wehrmacht 1944 im Westen sehr groß. Sie hatten nämlich weder eine funktionierende Luftwaffe noch eine funktionierende Marine, die die entsprechende Aufklärung hätte betreiben können, um feststellen zu können, wo überhaupt die Alliierten landen werden. Also das, man muss sich das letztlich so vorstellen, die Deutschen kämpfen wie ein Boxer und zwar mit verschlossenen Augen. Also sie können eigentlich gar nicht richtig wissen, wo die Alliierten landen werden. Das ist, man kann dann nur sozusagen ein abgeschätztes Raten sozusagen machen. Aber klare militärische Aufklärung war da aufgrund der fehlenden Luftstreitkräfte und der Marine eigentlich nicht mehr möglich.
Also man wusste, dass die Alliierten irgendwann landen werden. Man wusste nicht wo allerdings. Dazu gehört dann wahrscheinlich auch dieser geplante Atlantikwall, also wirklich eigentlich die ganze Nordsee bis Atlantikküste runter eine Art Verteidigungswall aufzuziehen, der aber auch nie wirklich funktionabel sein sollte.
Der Atlantikwall ist ein wichtiges Konzept oder sozusagen sollte das Rückgrat der deutschen Verteidigung gegen eine alliierte Invasion darstellen. Allerdings ist dieser Atlantikwall 1944 längst nicht fertig. Arbeiten begannen bereits seit Ende 1941 an diesem Atlantikwall und lange Monate oder Jahre geschah nichts. Erst als dann im Herbst 1943 der Generalfeldmarschall Erwin Rommel, der sogenannte Wüstenfuchs, der in Nordafrika lange gegen die Briten und gegen die Amerikaner gekämpft hat, als der verantwortlich ist für die Küstenverteidigung im Westen, wird der Atlantikwall verstärkt. Und zwar, Rommel hat das Konzept, er weiß aus seinen Erfahrungen aus Nordafrika, er kann nicht gegen die Alliierten mit den Panzerverbänden frei operieren, weil die Alliierten einfach die Luftüberlegenheit haben. Mhm. Sprich, die Deutschen müssen so nah wie möglich an der Küste verteidigen Und da sollte der Atlantikwall das entscheidende Mittel dazu sein. Und in den Monaten zwischen November 1943 und Juni 1944 geschieht sehr viel, um diesen Atlantikwall zu verstärken. Es werden Minen verlegt, es werden Stacheldraht verlegt, es werden Bunkerbauten aufgezogen, befestigte Stellungen. Allerdings sind die im Juni 1944 noch längst nicht fertig und vor allen Dingen fehlt eine zweite Verteidigungslinie hinter dem Atlantikwall ein paar Kilometer inland.
Herr Liebe, ich habe vorhin mit Ihrem Kollegen Brem über den D-Day selbst gesprochen, weil oft erscheint uns das ja als so unglaubliches militärisches Unterfangen, ein unglaubliches Chaos, ein unglaubliches irres Geschehen dann an diesen Stränden der Normandie selbst. Er hat es dann aber doch eher so beschrieben, da kam das Wörtchen reibungslos ins Spiel, dass es an vielen Stellen dieser Invasionsplan der Amerikaner sehr, sehr gut aufgegangen ist. Hatten die deutschen Truppen überhaupt eine Chance, diesen Angriff abzuwehren, oder waren sie da letztlich ja sowohl militärisch als auch taktisch unterlegen?
Die Alliierten hatten monatelang auf diesen Tag, auf diese Landung hin geübt. Das war der Schwerpunkt ihrer Ausbildung, ihres Trainings, diese amphibische Landung vorzubereiten und durchzuführen. Dadurch geschah das Ganze an vielen Stellen reibungslos, an anderen Stellen gab es allerdings größere Probleme, vor allen Dingen am Omaha Beach. Mhm. Im Nachhinein betrachtet hatten die Deutschen allerdings kaum eine Chance, diese alliierte Landung abzuwehren mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung gestanden. Zu groß war die alliierte Überlegenheit an Menschen und Material und an Feuerkraft und gab den deutschen Verteidigern eigentlich kaum eine Chance. Die Deutschen hätten eigentlich nur eine Chance gehabt, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt gewesen wären. Sie hätten den genauen Tag wissen müssen, wann die Alliierten landen, und den genauen Ort, wo die Alliierten landen. Beim Ort haben sie sich ja eher auf den Pas-de-Calais konzentriert als auf die Normandie. Und vor allen Dingen am Tag lagen sie völlig daneben, weil die deutsche Wettervorhersage vorausgesagt hat, am 6. Juni ist schlechtes Wetter. Dort werden die Alliierten nicht landen. Deswegen sind viele deutsche Generäle gar nicht vor Ort. Allen voran Generalfeldmarschall Erwin Rommel, der in Deutschland ist und bei seiner Frau Geburtstag feiert. Und die Deutschen vertun sich auch beim Tag. Also weder Ort noch Tag können sie richtig beurteilen oder haben sie falsch eingeschätzt. Und daher ist auch diese kleine Möglichkeit, die Alliierten zurückzuschlagen, im Nachhinein betrachtet hinfällig gewesen.
Dieses Jahr 1944 lief ja in Sachen Kriegsverlauf für das Dritte Reich ohnehin extrem schlecht. Waren dann der D-Day und die folgende Operation Overlord, waren das wirklich, sagt man ja häufig, die entscheidenden Wirkungstreffer gegen den Nationalsozialismus?
Der Krieg war im Juni 1944 militärisch eigentlich bereits entschieden. Die Wehrmacht hatte an der Ostfront gegen die Sowjetunion große Verluste erlitten und, was gerne vergessen wird, die Marine und die Luftwaffe sind durch die Westalliierten, durch die Schlacht im Atlantik und durch den Luftkrieg über das Deutsche Reich auch bereits nur noch ein Schatten ihrer selbst. Militärisch ist das Ganze bereits im Juni 1944 eigentlich für die Deutschen verloren. Im Nachhinein betrachtet, für die damaligen Zeitgenossen stellt sich das allerdings etwas anders dar. Die haben durchaus sowohl Deutsche als auch Alliierte gedacht, das ist jetzt die Entscheidung des Krieges. Die Deutschen haben gehofft, mit einer Abwehr der Invasion können sie dann die freien Reserven anschließend wieder gegen die Rote Armee an den Osten werfen. Und so wird auch diese Normandie-Schlacht von der Propaganda als die Entscheidungsschlacht des Krieges aufgebaut. Und es ist ein Kennzeichen der NS-Propaganda, dass sie es im Laufe des Krieges immer wieder schafft, eine neue Propagandaerzählung aufzubauen, dass der Krieg noch nicht verloren ist. Das beginnt bereits 1941 und endet eigentlich erst 1945. Und als die Alliierten in der Normandie erfolgreich gelandet sind und diese Propagandaerzählung sozusagen tot war, weil die Deutschen die Alliierten nicht zurückschlagen konnten, wurde eine neue Propagandaerzählung aufgebaut. Es kommen jetzt die Wunderwaffen und die Alliierten werden sich zerstreiten und so weiter und so fort. Es gab immer eine neue Propagandaerzählung und insgesamt ist die Bedeutung des D-Days und der Operation Overlord und der anschließenden Normandie-Schlacht vielleicht weniger im militärischen als im politischen Bereich zu sehen, weil durch die erfolgreiche Landung klar war, dass Westeuropa von den Alliierten befreit werden wird und die Rote Armee nicht ungehindert nach Mitteleuropa vordringen wird.
Wie man mit so einer Niederlage propagandistisch dann umgeht oder wie die Nationalsozialisten damit umgegangen sind, das vertiefen wir gleich nochmal. Bis hierhin war das jedenfalls Militärhistoriker Peter Lieb vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Danke fürs Gespräch, Herr Lieb.
Herzlichen Dank.
Über die Geschichte der Propaganda. Da kommen wir jetzt eben genau hin, Matthias, zu Propaganda, nämlich zur Propagandamaschine der Nazis, die wegen des D-Days wirklich auf Hochtouren lief.
Man kann eigentlich sagen, sie lief wie immer auf Hochtouren. Mhm. Also es wurde gelogen, es wurden Fakten verdreht, es wurde das Ausmaß der Katastrophe verschwiegen. Aber das war eben kennzeichnend für die NS-Propaganda vom ersten Tage an. Nämlich die Verunglimpfung Andersdenkender, platte Lügen, wie beispielsweise am Beginn des Angriffs auf Polen. Da wurde ein deutscher Radiosender auf polnischem Staatsgebiet überfallen am 31. August 1939. Und zwar von verkleideten SS-Leuten. Aber die Propaganda verkündete, es habe sich um polnische Soldaten gehandelt. Das war zwar nicht ausdrücklich der Kriegsgrund, aber propagandistisch hat das eben bei der deutschen Bevölkerung natürlich gewirkt.
Soldaten unter falscher Flagge oder unter gar keiner Flagge, das sind, kann man ja auch sehen, Matthias, heute zum Beispiel im Donbass, Militär- und Propagandaspiele, die bis heute überlebt haben.
Ja, das kennt man alles, kann man sagen. Das wurde damals wie heute gemacht. Und das erinnert eben stark daran, genauso wie die Behauptung, dass in Kiew Faschisten regieren. Das ist genauso blödsinnig wie die Behauptung, dass die Ukraine kein eigenständiger Staat sei. Und dadurch, dass es eben nur noch Staatsfernsehen und Staatsradio gibt, da gibt es auch keine Gegenmeinung mehr. Und so sorgen eben alle Diktatoren auf dieser Welt zu allen Zeiten, egal welche Ziele sie verfolgen, ihre Taten sind auf Lügen aufgebaut, in der Mangelung anderer Informationen, werden die eben leider vielfach im eigenen Land geglaubt.
Tja, wenn man das Land eben in einen Krieg im Grunde gegen den ganzen Rest der Welt geführt hat und dann eine heftige Niederlage nach der anderen einstecken muss, tausende Menschen in den sicheren Tod schickt, dann müssen die Lügen immer heftiger ausfallen. Wir reden jetzt nochmal von 1944, nicht 2024, haben eben schon angerissen, wie die Nazi-Propagandamaschinerie angesprungen ist nach der Niederlage am D-Day. Und das wollen wir jetzt nochmal ausführlicher besprechen mit Clemens Zimmermann. Er beschäftigt sich mit Kultur- und Mediengeschichte an der Uni Saarbrücken. Hallo Herr Zimmermann.
Ja, guten Tag.
Wie sah das denn dann aus, was die Nazi-Propagandamaschine ausspuckte nach dem D-Day?
Ja, die war also ziemlich rasch das deutsche Radio informiert über den Satellitensender Radio Paris, war ziemlich gut, was die Schnelligkeit anging. Mhm. Das heißt, die Nachricht als solche ist ziemlich früh gekommen, am Vormittag des 6. Juni, ein bisschen schneller als der NBC, also der amerikanische Sender, und auch die BBC.
Okay.
Aber dann sieht man, dass doch die Alliierten auch im Medienkrieg die Oberhand gewinnen.
Vielleicht bleiben wir erst noch kurz bei der deutschen Propaganda. Was wurde denn dann gesagt über diese Niederlage? Wurde überhaupt von der Niederlage gesprochen? Oder hat man gesagt, naja, da ist jetzt so eine Landung passiert, mal schauen, was draus wird oder so ungefähr?
Also eine Landung musste man natürlich bekannt geben, denn
klar.
Es gab ja so viele Kanäle, dass also auch die Deutschen, die ja BBC in hohem Grade gehört haben, ja informiert waren. Das heißt, also die Landung konnte man nicht verschweigen. Aber es ist natürlich keineswegs von einer Niederlage hier die Rede gewesen, sondern es ist die typische Mischung aus richtigen Informationen, Halbwahren und Lügen.
Haben Sie da vielleicht mal ein Beispiel? Also was, wie klang eine Schlagzeile damals so? Was wurde genau gesagt?
Ja, beispielsweise, also wir können das vor allem ja gar nicht mehr im Radio nachverfolgen, denn wir haben ja so keine Mitschnitte, aber wir haben also etwa den Völkischen Beobachter, also die offizielle Parteizeitung, die auch ziemlich aktuell war. Da heißt es dann etwa, 5 Schiffe von 31.000 Bruttoregistertonnen versenkt, aber die entscheidende Nachricht, nämlich dass der Brückenkopf der Alliierten erfolgreich etabliert wurde, das wird dann nirgends erwähnt.
Mhm. Alternative Fakten?
Alternative Fakten auf jeden Fall, beziehungsweise also eine typische Ablenkung vom eigentlichen Kern der Nachrichten.
Ja. Sie haben gerade eh schon von diesem typischen Mix aus hier und da Wahrheiten, aber eben gemischt mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten gesprochen. Hat die Nazi-Propaganda sich nach diesem D-Day da vielleicht dann irgendwann aber auch mal anders aufgestellt? Hat das zum Umdenken geführt? Wurden neue Strategien entwickelt oder sind sie sich dann Anführungszeichen treu geblieben?
Das geht immer so weiter. Mhm. Also das hat aber natürlich auch zu tun mit den Hoffnungen vieler Deutscher, dass doch noch eine entscheidende Wende einsetzt. Das heißt also, in der deutschen Bevölkerung gibt es ja einerseits die private Wahrnehmung, also man hört ja die BBC und hat auch die Berichte von Heimkehrern, also deutschen Soldaten. Und dann gibt es natürlich die offizielle Seite und das ist doch sehr unterschiedlich.
Sie haben ja auch schon angesprochen, dass dieser Informationskrieg dann eben auch durch die Alliierten gewonnen wird. Liegt das eben daran, dass die Nachrichten, die von BBC und Co. verbreitet werden, auch von der NBC, bis nach Deutschland hineinreichten?
Auf jeden Fall. Also zu den alliierten Nachrichten muss man Folgendes sagen, die gewinnen an Aktualität, die bringen Live-Formate, das heißt, die hatten Reporter mit den Truppen mitgeschickt und die haben auch technisch, waren die so gut aufgestellt, dass die eben live oder fast live berichten konnten. Also da waren die Alliierten auf jeden Fall überlegen. Das konnte das deutsche Radio nicht machen und die Zeitungen hinkten natürlich immer einen Tag hinterher.
Wie wurde das Ganze dann wiederum zum Beispiel in der BBC dargestellt? Da wurde es wahrscheinlich im Gegensatz als großer Sieg gefeiert.
Eigentlich ist das nicht der Stil der BBC gewesen. Mhm. Also die BBC ist natürlich patriotisch, klar, es ist so ein Unterton des Patriotismus da schon drin. Und man spürt dann, dass natürlich das gute Nachrichten sind. Aber eine explizite Propaganda ist ja gerade nicht typisch für die BBC, sondern man überzeugt mit Fakten, man überzeugt mit Live-Formaten.
Das ist eben der Unterschied zwischen einem freiheitlich-demokratischen Medium und einer Staatspropaganda wie bei den Nazis.
Ja.
Mhm. Frage ist dann natürlich noch, ob diese deutsche Propaganda in der deutschen Bevölkerung überhaupt noch gezündet hat, Herr Zimmermann. Wenn wir jetzt eben auch wissen, dass BBC und NBC von den Leuten auch wahrgenommen und gehört wurden, ja, kam dann langsam Angst auf in der deutschen Bevölkerung?
Also die Angst war natürlich da. Man wusste, dass die Invasion bald stattfinden würde. Auch Goebbels war durchaus darauf vorbereitet. Auch das deutsche Militär war ja vorbereitet. Also das ist eben eine Situation, in der fast jeder wusste, dass also bald etwas stattfinden wird. Und hier ist nun hinsichtlich der Reaktionen der Deutschen zu sagen, also es wird sehr deutlich, auch in den Reporten der Gestapo über die Stimmung der Bevölkerung, dass die deutschen Hörer Fakten wollen. Mhm. Die Deutschen wundern sich über die Kürze der Meldungen im deutschen Rundfunk. Die Deutschen merken, dass die eigenen Verluste beschönigt werden. Und da flammt dann sehr rasch Kritik auf, dass man sagt, ja, ihr tut ja zu wenig, also ihr Nazis tut ja zu wenig für den Schutz der deutschen Zivilbevölkerung. Und dann gibt es also so eine absurde Hoffnung, nämlich, dass durch die Invasion dann die Bombardierungen in Deutschland selbst geringer werden würden.
Mhm. Wie wird diese Hoffnung erklärt? Wie kommt das zustande?
Ja, man ist ja im Bombenkrieg und die Deutschen hoffen darauf, dass dann die Ressourcen der Alliierten so gebunden seien, dass weniger Bomben über Deutschland abgeworfen werden.
Okay. Worüber wir heute noch nicht gesprochen haben, Herr Zimmermann, das vielleicht als letztes, ist eigentlich die Wahrnehmung dieses D-Days, der Operation Overlord, heutzutage. Ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel in den USA oder von den USA weiß ich es auch, dass das da regelrecht gefeiert wird, vielleicht in Großbritannien auch anders gesehen wird als hier bei uns in Deutschland, auch nochmal anders als Frankreich. Was glauben Sie, wie haben sich die Erzählungen über diesen Tag möglicherweise auch bis ins Hier und Jetzt noch fortgesetzt?
Das ist richtig. Also es setzt sich bis heute fort. Es ist in den USA, auch in geringerem Maße, auch in Großbritannien, ist es natürlich eine euphorische Wahrnehmung, eine Bestätigung auch des eigenen Geschichtsbildes, Stolz auch über die Leistungen und immer noch Bedauern über die Opfer. Aber das Ganze ist eine positive Geschichte. Und was Deutschland betrifft, habe ich eher den Eindruck, dass es kein so großes Thema ist.
Clemens Zimmermann war das von der Uni Saarbrücken, erforscht zu Kultur- und Mediengeschichte und eben damit auch zur Geschichte der Propaganda und hat uns da ein paar Einblicke gerade gegeben in Eine Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Zimmermann.
Dankeschön.
Ich habe jetzt irgendwie den Wunsch, ins Auto zu steigen und die Normandie zu besuchen. Das ist nämlich erstens ziemlich schön, Matthias. Man kann sich das aber auch alles noch ganz gut anschauen, was da vor 80 Jahren so vor sich ging.
Ja, man kann es im Grunde genommen richtig nachvollziehen. Da sind Bombenkrater zu sehen und Schutzbunker, riesige Gräberflächen, ein Mahnmal, all das kann man betrachten. Und dabei fällt es gar nicht so schwer, sich vorzustellen, was im Juni 1944 hier los gewesen sein muss. Es hat einen enormen Blutzoll bedurft, um das unmenschliche System der NSDAP, der Nazis und speziell natürlich Hitlers loszuwerden. Wir sind aber nicht nur Betrachter einer historischen Szenerie, wir erleben wieder einen Krieg, der wird erbarmungslos geführt, der ist auf Lügen aufgebaut und auch bei dem wird keinerlei Rücksicht genommen auf das Leben von Menschen.
Nicht zum ersten Mal und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, so ist das leider. So war es übrigens auch 1999 oder bis 1999, muss man genauer sagen, denn da endete als letzter der sogenannten Balkankriege der Kosovo-Krieg. Was da los war in den 90ern, ist ein Thema nächste Woche in einer Stunde History. Danke dir, Matthias. Ich bin Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.